Herr Oberbürgermeister, Exzellenzen, lieber Stefan, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf mich zunächst einmal sehr herzlich bedanken für die Gastfreundschaft, für Ihr herzliches Willkommen und natürlich auch für die Einladung und die damit verbundene Ehre, beim 100. Abendkongress des Politischen Forums Ruhr sprechen zu dürfen. Und vorab, ich glaube, das darf ich in unser aller Namen sagen, gratulieren wir dir, lieber Stefan, stellvertretend für auch Mitstreiter in all den Jahren für dieses wirklich große zivilgesellschaftliche Engagement. Ich glaube, davon lebt die Gesellschaft und davon lebt auch die Zivilgesellschaft, dass es Männer gibt und Frauen gibt, die die Initiative in die Hand nehmen, die nicht nur negativ reden und über Politik herziehen, sondern die etwas auf die Beine stellen, Alternativen schaffen, zum Beispiel ein so schönes Forum auch zum politischen Austausch. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir leben in ausgesprochen ernsten Zeiten. Der Oberbürgermeister hat es bereits angesprochen, dass uns nirgendwo in Deutschland gleichgültig sein kann, was in unserer unmittelbaren europäischen Nachbarschaft stattfindet. Wir haben 100.000 Tote zu beklagen in Syrien. Millionen Menschen sind auf der Flucht in Syrien selbst, aber auch und vor allen Dingen in den Nachbarländern mit all den Instabilitäten, die damit wiederum verbunden sind. Und meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen, am 21. August, wurde zum ersten Mal im 21. Jahrhundert wurden Chemiewaffen eingesetzt. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was das für Leid und Elend bedeutet, für diejenigen, die davon unmittelbar betroffen waren. Aber wir können uns auch vorstellen, was es für die Welt bedeuten würde, in Anbetracht immer noch vorhandener, auch an anderen Orten vorhandener Vorräte von Chemiewaffen, wenn die Weltgemeinschaft einfach zur Tagesordnung überginge. Wenn zum ersten Mal im 21. Jahrhundert ein solches zivilisatorisches Verbrechen begangen wird, dann ist es erforderlich, dass die Weltgemeinschaft eine gemeinsame Antwort darauf auch findet. Und deswegen ist es wichtig und auch notwendig, und das sage ich, ich denke, für alle Deutschen über alle Parteigrenzen hinweg, dass Russland einem Regime, das Chemiewaffen einsetzt, im Sicherheitsrat endlich seine schützende Hand entzieht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen eine politische Lösung. Meine Skepsis gegenüber militärischen Lösungen ist allgemein bekannt. Wir wollen eine politische Lösung, aber eine politische Lösung heißt eben auch, dass die Blockade, die im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stattfindet, überwunden wird. Und das nimmt jetzt alle in Verantwortung, die wir zuletzt in St. Petersburg und in Vilnius zusammengesessen sind, aber vor allen Dingen auch diejenigen, die am 23. September sich bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen treffen, also die ganze Weltgemeinschaft, auch die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen. Eine politische Lösung setzt voraus, dass vor allen Dingen das Angebot, was jetzt im Raume steht, nämlich der Übergabe der Chemiewaffen in neutrale internationale Hände stattfindet, weil das aber eine sehr lange Zeit brauchen wird, in Anbetracht auch der technischen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind und übrigens auch des Volumens, des ungeheuren Volumens dieser chemischen Waffen, kann durch einen ersten Schritt wirklich etwas bewegt werden, nämlich indem Syrien auch die internationale Chemiewaffenkonvention, also das internationale Chemiewaffenübereinkommen, unterzeichnet. Das hat, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine große Bedeutung. Denn dieses Chemiewaffenübereinkommen regelt, dass bis zum Ende des Jahres 2012, also bis zum Ende des letzten Jahres, eigentlich alle Chemiewaffenvorräte der Welt vernichtet sein sollten. Und leider gibt es nicht nur in Syrien, sondern auch zum Beispiel noch in Nordkorea erhebliche solche Vorräte. Natürlich ist es nicht schön, an einem so würdigen und so stimmungsvoll begonnenen Abend mit klassischer Musik, mit so tragischen Vorgängen zu beginnen. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist notwendig, gerade vor dem Hintergrund des Themas, über das ich heute sprechen werde, dass wir einen Augenblick auch innehalten. Mir geht es jedenfalls sehr oft so, wenn ich von meinen Reisen in den letzten 4 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt bin. Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht, wie gut wir es hier zu Hause haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das hat mit vielem zu tun, aber es hat vor allen Dingen etwas mit einem Kompass zu tun, wie er schon in der Präambel des Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeschrieben wurde. Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik und deutsche Außenpolitik ist europäisch eingebettet. In einem vereinten Europa dem Frieden in der Welt zu dienen, dem Frieden in der Welt zu dienen, in einem vereinten Europa. Das ist die Präambel des Grundgesetzes. Und meine Damen und Herren, natürlich müssen wir uns auch darauf besinnen, was wir an Europa haben, wenn wir über europäische Werte sprechen möchten. Und ich möchte jenseits des Protokolls und der Dinge, die vielleicht an solchen Anlässen klug und richtig vorgetragen werden können, mit einer sehr persönlichen Erinnerung beginnen. Manche meinen, das ist etwas, was dann auch vorbei ist, wo es doch jetzt Jahrzehnte her ist und die wenigsten, die in unserem Lande derzeit leben, ja noch wirklich den Zweiten Weltkrieg persönlich erlebt haben. Aber Geschichte endet nicht mit einer Generation. Vor allen Dingen auch nicht mit unserer Generation. Ich bin 1961 geboren und ich habe das noch erlebt, wie ja Reisefreiheit in Europa nicht selbstverständlich war. Ich habe auch noch erlebt, wie ich als junger Mann, als Schüler, als Jugendlicher gemeinsam mit Mitschülern, Kumpels von mir zum Zelten in die Bretagne gefahren bin. Das war Mitte der 70er Jahre. Damals fuhr man in die Bretagne, um dort mit dem Zelt preiswert Urlaub machen zu können. Sie sehen, es ist schon etwas länger her. Ich bin dort in eine Situation geraten, die ich mein Leben lang nie vergessen werde, die vielleicht auch erklärt und Ihnen auch erklärt, warum das eine Konstante meines politischen Lebens ist, nämlich die europäische Konstante. Ich ging in der Bretagne zusammen mit meinen Kumpels in ein kleines Geschäft. Man würde es bei uns zu Hause einen Tante-Emma-Laden nennen, also ein Geschäft, das aus einem Raum besteht mit einer kleinen Teeküche im Hintergrund. Man konnte dort die Bedürfnisse des täglichen Lebens kaufen. Und wir waren damals natürlich voller Optimismus, voller Freude, dass wir da in der Bretagne unterwegs waren. Wir hatten alles im Kopf, nur nicht Politik und Geschichte, sondern wir hatten genauso das Bedürfnis wie alle in dem Alter mit 15, 16, 14, 15. Wir wollten Spaß haben. Ich ging rein in dieses Geschäft und eine Dame bediente uns. Ich war unschwer als Deutscher auf 100 Meter zu erkennen. Ich hatte strohblonde Haare, blaue Augen und dann ein Französisch, das mit einem geradezu unerträglichen deutschen Akzent gesegnet war. Und meine Damen und Herren, wir standen in diesem Geschäft, 2 Freunde von mir, wollten etwas einkaufen und die Frau, die ungefähr in meinem Alter war, in dem ich heute bin, vielleicht etwas älter, bediente uns nicht, sondern sie verließ dieses Geschäft, ging nach hinten in einen kleinen Raum, der so eine Art Teeküche war, so ein Rückzugsraum, und man hörte sie weinen. Sie hat laut geschluchzt und geweint. Wir standen völlig verunsichert dort. Wir haben in unserem Alter überhaupt nicht verstanden, was da vor sich ging, wussten nicht, wie wir damit umgehen müssen. Und dann kam eine Frau, die die Tochter war, etwas älter, aber deutlich älter, als wir damals schon waren, vielleicht Mitte 20, ich weiß es nicht mehr, vielleicht auch schon über 30. Sie kam rein und sagte so etwas wie: Kinderchen, Jungs, das hat mit euch nichts zu tun. Aber mein Vater, der Mann meiner Mutter, ist von den Deutschen im Krieg getötet worden. Das ist nicht irgendwann vor 2 Jahrhunderten gewesen, sondern das ist zu Beginn meiner politischen Bewusstseinsfindung. Und wenn Sie sich zurückerinnern, wird jeder irgendetwas haben. Meine Damen und Herren, wenn uns Europa nicht mehr gebracht hätte als jahrzehntelangen Frieden auf unserem Kontinent, es hätte sich schon für jeden Einzelnen gelohnt. Und je mehr man die Umbrüche in der Welt erkennt, je mehr man sieht, welche revolutionären Entwicklungen wir in der Welt erleben, desto mehr muss man sich auch darüber bewusst sein, dass wir eine Kulturgemeinschaft und eine Schicksalsgemeinschaft sind. Und dennoch geht es heute darum, dass wir Europa neu begründen. Es geht darum, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir erkennen, Europa ist mehr als die Antwort des Friedens auf das dunkelste Kapitel unserer eigenen Geschichte. Europa ist mehr als die Antwort des Friedens auf Jahrhunderte von Kriegen. Sondern Europa ist in unseren Zeiten längst auch eine Art Lebens- und Wohlstandsversicherung geworden, nämlich in Zeiten der Globalisierung. Wir Deutsche leben in dem bevölkerungsreichsten Land Europas und wir sind ja auch in Europa relativ groß. Deswegen möchte ich Ihnen erzählen, wie sehr mich fasziniert hat, wie mein luxemburgischer Außenministerkollege mir das einmal sehr pointenreich mit einem kleinen Bonmot verfeinert hat. Er sagte, er stand in einer Pressekonferenz mit dem chinesischen Außenminister zusammen, also der luxemburgische Außenminister mit dem chinesischen Außenminister. Und er sagte in dieser Pressekonferenz zu dem chinesischen Außenminister: Exzellenz, Herr Minister, Sie und ich, wir beide zusammen, wir repräsentieren jetzt ungefähr ein Fünftel der Weltbevölkerung. Meine Damen und Herren, ja, wenn Sie ein zweites Mal nachdenken, dann merken Sie, ich spreche gar nicht über Luxemburg. In Europa sind wir relativ groß. In der Welt sind wir relativ klein. Und das, was unser europäisches Lebensmodell ausmacht, nämlich die offene Gesellschaft, wo der Einzelne etwas zählt und nicht nur das Kollektiv, das ist nicht überall auf der Welt das herrschende Lebensmodell, sondern im Gegenteil. Es ist in der Minderheit, wenn Sie sich in der Welt umschauen. Dass man bei uns, wie selbstverständlich, Regierende kritisieren kann, ohne dass man damit rechnen muss, verhaftet zu werden. Dass man bei uns selbstverständlich aus Unzufriedenheit vielleicht das Ruhrforum gründet. Und soweit ich weiß, ist es selten polizeilich gestört worden. Dass man bei uns, meine Damen und Herren, in den Presseartikeln kräftigst und natürlich immer hochqualifiziert über den Außenminister schreiben kann. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist nicht die Regel. Und ich hätte jetzt auch einen anderen Verlag nehmen können. Dass man bei uns, meine Damen und Herren, eben den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, mit den Möglichkeiten, als Kinder der Aufklärung sich selbst zu entfalten, also die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Was für ein einfacher und genialer Satz. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist alles keine Selbstverständlichkeit. Natürlich glauben wir als Europäer, dass wir große Unterschiede in Europa hätten. Das Temperament der Südländer und auch vielleicht deutsche Vita. Dann natürlich die Disziplin von uns und der Nordländer. Ost und West, denn die deutsche Wiedervereinigung ist ja auch die europäische Wiedervereinigung gewesen. All das, meine sehr geehrten Damen und Herren, mag ja so sein und wir können uns auch lange daran aufhalten, was wir alles glauben, was wir hätten, was die Griechen nicht haben oder vielleicht haben und wir nicht. Nur sobald man in Accra steht oder in Shanghai, sind die Unterschiede, auf die wir Europäer so besonders viel Wert legen, in den Mentalitäten und den politischen Strukturen schon viel kleiner. Je weiter man sich aus Europa entfernt, desto mehr erkennt man, wie ähnlich wir Europäer uns sind. Nicht nur kulturell, nicht nur von der Geschichte. Wir sind viel verwobener, als das vielleicht der eine oder andere denkt, weil wir Kinder der Aufklärung sind, derselben Geistesschule. Bei uns, das sage ich nicht nur, weil mit Herrn Lüppertz und anderen hier große Künstler anwesend sind, bei uns lebt man nicht nach einer Leitkultur, bei uns nicht ist eine Leitkultur der Maßstab, sondern die kulturelle Vielfalt adelt uns als Kulturnation. Und bei uns gibt es auch nicht die Vorschrift, dass man dieses oder jenes schön zu finden hätte oder lecker, sondern meine sehr geehrten Damen und Herren, was auch immer Sie damit verbinden, sondern meine sehr geehrten Damen und Herren, bei uns ist es selbstverständlich so, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen und ansonsten geht es darum, dass innerhalb dieser Rahmenbedingungen wir uns frei entfalten können. Mit anderen Worten, von der Privatsphäre bis zu unseren Lebensgewohnheiten, wir haben ein Politikverständnis, das eigentlich ganz klassisch wie folgt ist: Der Staat soll Rahmenbedingungen setzen, damit alle frei und fair leben können, aber ansonsten soll er sich gefälligst aus unserem Privatleben heraushalten. Und das ist in Wahrheit nicht ein spezifisches deutsches Phänomen, sondern das ist etwas mit unterschiedlicher Temperatur und manchmal auch mit unterschiedlichem Temperament, was uns Europäer verbindet. Wir sind also eine Kulturgemeinschaft und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir mehr in unseren Schicksalen verbunden, als der eine oder andere glaubt. Ich sage das all denen, die glauben, wenn sie den Euro aufgeben, könnte Europa trotzdem weiter funktionieren. Wenn wir unsere gemeinsame Währung aufgeben, ich sage es Ihnen voraus, werden wir mehr verlieren als ein paar Banknoten oder ein paar Münzen. Wir setzen Europa natürlich auf die schiefe Bahn und wir werden die Fliehkräfte, die auf Europa in einer Dramatik zurzeit wirken, wie man sich das kaum hat vor 10 Jahren vorstellen können, nochmals in höhere Umdrehungen versetzen, sodass dann irgendwann auch die Frage besteht, ob Europa bestehen bleibt. Zu glauben, nur weil sich derzeit die wirtschaftliche Entwicklung bei uns etwas aufhält, wir haben jetzt vor wenigen Tagen gehört, dass ja im 2. Quartal in der Europäischen Union das Wachstum vorsichtig nach oben korrigiert werden konnte mit 0,4%, alles noch zu wenig, aber immerhin nach 5 Jahren einer echten Rezession ist das doch ein erster Silberstreif am Horizont. Nicht, dass Sie meinen, ich sei der Überzeugung, wir seien überm Berg, das bin ich überhaupt nicht, aber ich denke, aus dem tiefsten Tal, wenn wir es richtig machen, könnten wir raus sein. Warum ist es so erforderlich, meine Damen und Herren, dass wir uns als Europäer auch als Schicksalsgemeinschaft verstehen? Weil ein einfacher Blick auf die Welt uns davon überzeugen sollte. Ich habe Ihnen erzählt, was mir Mitte der 70er Jahre passiert ist. Und ich möchte Ihnen sagen, als ich in der letzten Woche in St. Petersburg bei den Verhandlungen von G20 teilgenommen habe, also der stärksten 20 Wirtschaftsnationen der Welt, war die Mehrheit der Länder, die dort am Tisch vertreten war, zu meiner Jugend ein Entwicklungsland. Ich habe 1980 angefangen zu studieren. Der ganze Öffnungsbeschluss der Kommunistischen Partei von China ist von 1979. Bis dahin gab es nicht mal Privateigentum an Produktionsmitteln. Das heißt, sagen wir mal im Großen und Ganzen, in etwas mehr als 3 Jahrzehnten hat sich ein Riese, ein wirtschaftlicher Riese entwickelt. Und heute kann man sagen, geht es um die Frage des Wettbewerbs, nämlich ob China oder wir oder die USA auf Platz 1, Platz 2, Platz 3 der größten Wirtschaftsnationen der Welt sind. Das ist bisher noch klar bei den Vereinigten Staaten von Amerika, aber schon, wenn Sie an die Exportanteile sehen, Exportnationen sehen, einige wissen das, ist das schon mit China und uns ganz nah beieinander. China ist in den letzten Jahren mit einem Tempo gewachsen, das alle 12 Monate zusätzlich die Wirtschaftskraft von Spanien erzeugt. Und das, was im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, vielleicht 30, 40 Jahre gebraucht hat, um sich zu entwickeln, zu entscheiden, das ist etwas, was in unserem 21. Jahrhundert vielleicht 5 bis 10 Jahre braucht, um sich zu entscheiden. Und deswegen möchte ich Ihnen ein paar Beispiele von Ländern nennen, die uns die Dramatik der Veränderungen auf der Welt bewusst machen soll. Und jeder von Ihnen, ob Sie aus Essen kommen oder wie ich aus Bonn, jeder von Ihnen wird davon in einer Weise betroffen sein, wie er es sich leicht ausmalen kann, wenn er fantasiebegabt ist und sich auch ein bisschen vorstellen kann, wie es weitergeht. In Indien leben schon heute mehr als doppelt so viele Menschen wie in der gesamten Europäischen Union. Natürlich haben die im Augenblick aktuelle Schwierigkeiten, das können Sie jeden Tag lesen. Aber in nicht einmal 30 Jahren werden es bereits 3-mal so viele Menschen sein wie in der Europäischen Union. In Brasilien, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie in der Woche in der Zeitung gelesen, wird jetzt eine Bevölkerungszahl gemessen von mehr als 200 Millionen Menschen. Davon ungefähr 30%, 25 bis 30%, die jünger sind als 15 Jahre. 1,5. 15 Jahre. Und wenn bei uns von der jungen Generation die Rede ist, schauen die Mit-40er auf und denken, sie seien gemeint. Meine Damen und Herren, wir reden über die demografische Entwicklung und meinen damit die glücklicherweise sich vernünftig entwickelnden sozialen Sicherungssysteme und Rente und die neuen Herausforderungen bei der Pflege. Aber wenn wir über die demografische Entwicklung ernsthaft reden wollten, und deswegen haben Sie mich hier eingeladen, um ein bisschen den Blick auch über den Horizont des eigenen Landes hinauszuwerfen, wenn wir es ernsthaft meinen, meine sehr geehrten Damen und Herren, müssten wir eigentlich über die demografische Entwicklung in der Welt reden. Wie lange wird es wohl glauben, bis die neuen bevölkerungsreichen jungen Gesellschaften auch den Anspruch erheben, daraus politische, ökonomische, kulturelle, geistige Autorität abzuleiten? Merken Sie nicht, mit welchem Selbstbewusstsein G20-Länder heute international auftreten, die man vor kurzem noch gar nicht so wirklich wahrgenommen hat? Wer glaubt hier eigentlich, dass ein internationales Politiksystem, wie es sich ja in den Vereinten Nationen fokussiert, in einer Welt, in der wir leben, so bleiben kann und erst recht nicht in der Zukunft? Ganz Afrika, ein ganzer Kontinent, ist nicht mit einer einzigen Stimme permanent im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten. Ganz Lateinamerika, ein ganzer Kontinent, ist nicht mit einer einzigen Stimme permanent im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten. Ganz Asien, und das, glaube ich, erkennt jeder, was dort passiert, ist mit einer einzigen Stimme, nämlich des schon genannten Chinas, permanent im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten. Das wird so nicht bleiben. Das ist die Welt, wie sie war, mit ihren Machtverhältnissen nach Ende des Zweiten Weltkriegs, aber es ist nicht die Welt, in der wir leben. Und es ist definitiv auch nicht die Welt in Zukunft. Wie wollen wir uns wappnen? Wie wollen wir mit dieser veränderten Welt umgehen? Wo es längst nicht mehr nur die Großen sind. Es gibt Geschichten und Erfolgsgeschichten in Afrika. Wir denken immer noch zunächst an den Kontinent von Not und Elend. Und da ist leider auch viel dran. Aber es gibt auch Erfolgsgeschichten in Afrika, die wir gar nicht registrieren. Und deswegen erzähle ich sie. Ost- wie Westküste. In Afrika ist die Zahl der Handyanschlüsse in den letzten 7 Jahren auf 500 Millionen verfünffacht worden. In Vietnam, meine sehr geehrten Damen und Herren, gab es im Jahr 2000 gerade mal 200.000 Internetnutzer. Heute sind es 30,8 Millionen. Zu glauben, es sind nur die großen BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China und das S für Südafrika, ist zu kurz gedacht. Nehmen wir wahr, was auf der Welt stattfindet, wenn Europa sich nur mit Europa beschäftigt, dann werden wir die eigentliche Aufgabe als Generation nicht bestehen, nämlich Europa zu wappnen und unseren hohen Lebensstandard, unsere Lebensqualität zu wappnen, zu schützen und weiterzuentwickeln in Anbetracht neuer Aufsteigergesellschaften und neuer Kraftzentren in der Welt. Und das wird keiner alleine können. Nicht mal wir, das bevölkerungsreichste Land Europas, werden das alleine können. Hier sind wir im Schicksale miteinander verbunden. Zu glauben, es könnte der deutschen Wirtschaft auf Dauer gut gehen, wenn es der europäischen Wirtschaft auf Dauer schlecht geht, ist naiv. Zu glauben, wir könnten weiter gut leben, wenn der Rest Europas darbt und mit 40, 50, 60% Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen hat, ist absolut unrealistisch. Und dementsprechend, meine Damen und Herren, geht es auch darum, wie wir unsere mentale Standortfähigkeit wieder aufbauen. Ich finde, es ist ein Jahrhundertwort, geprägt vor langer Zeit von mir sehr geschätzten und verehrten Bundespräsidenten Roman Herzog, der von der mentalen Standortfähigkeit sprach. Wie stellen wir uns ein aufs Neue? Wie gehen wir damit um? Zwei weitere Beispiele sollen uns das erläutern, weil ich natürlich heute nicht über die Tagespolitik sprechen möchte. Da hätte ich auch etwas zu sagen, da könnte ich auch eine Rede halten, in beliebig langer Dauer. Ich könnte sie auch auf Wunsch wiederholen. Das mache ich im Augenblick mehrfach täglich. Aber ich möchte gerne, wenn wir schon einen so interessanten Kreis haben, ja auch so viele meinungsbildende Persönlichkeiten haben, versuchen, etwas Ihnen mit auf den Weg zu geben über die Tagespolitik hinaus. Das sage ich zur Enttäuschung der anwesenden Journalisten, die erwartet haben, dass ich Ihnen sage, wie man am 22. wählen soll. Ich hätte da aber auch eine Meinung zu. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen zwei weitere Beispiele nennen, weil ich mir fest vorgenommen habe, für Sie heute Abend ein bisschen den Blick zu richten. Dann ist es auch nur angemessen, als bei einer 100. Veranstaltung, als Jubiläumsrede, wenn man ein bisschen versucht, Ihre Neugierde zu stimulieren und zu sagen, darüber will ich nochmal nachdenken, darüber werde ich Neues nachlesen. Ich möchte Ihnen absichtsvoll zwei Erlebnisse schildern aus zwei Ländern, die man gar nicht zuerst auf dem Schirm hat, kleine Länder. Ich habe Ihnen etwas erzählt über Mitte der 70er, über die Entwicklungen in den 80ern und 90ern. Ich habe in den letzten 4 Jahren ja nicht nur Deutschland im Ausland vertreten, sondern ich habe ja auch viel gesehen, was ich Ihnen jetzt auch ein Stück weitergeben möchte. Die größte Baustelle der Welt, meine Damen und Herren, die ist nicht in China. Die größte Baustelle der Welt, die ist in Panama. Panama kennt man vom Kanal und einige auch von dem schönen Kinderbuch. Meine Damen und Herren, aber Panama ist, und da ließe sich eine Menge auch über die inneren Verhältnisse Kritisches anzumerken. Ich glaube, da sind wir uns alle über alle politischen Familien hinaus einig, wenn es um die Menschen- und Bürgerrechte und die inneren Verfasstheiten geht. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, in Panama gibt es diese größte Baustelle der Welt in diesem kleinen mittelamerikanischen Land. Es ist die Erweiterung des Panama-Kanals. Dort wird der 82 Kilometer lange Panama-Kanal erweitert. Ich bin dort gewesen, weil natürlich eine ganze Anzahl von mittelständischen Firmen, übrigens auch aus dem Ruhrgebiet, Herr Oberbürgermeister, massives Interesse daran haben, an diesen Aufbrüchen mitzuwirken. Wir haben große Ingenieurskunst, gerade auch übrigens, was Techniken von Tunnelbau und Ähnlichem angeht, wirklich große Baukunst, die damit verbunden ist. Und natürlich möchte man die Türen öffnen, weil das hört dazu. Macht man gerne und freut sich auch drüber. Also hatte ich die Gelegenheit, auch diese größte Baustelle der Welt zu besuchen. Und wenn man in einer dieser Staustufen steht, kommt man sich vor, das ist so riesig wie eine klitzekleine Ameise. Das kann man mit Worten nicht beschreiben. Diese größte Baustelle der Welt in diesem kleinen Land Mittelamerikas ist beschlossen worden in einer Volksabstimmung, nämlich mit einer Mehrheit von 80% der Menschen dort. Ich halte fest, 80% der Menschen in der Volksabstimmung haben sich dafür entschieden, die größte Baustelle der Welt in dem eigenen kleinen Land zu bauen, weil sie gesagt haben, wir nehmen jetzt auch Schwierigkeiten und Lasten für uns in Kauf, weil wir damit Zukunft gewinnen können. Ich gehe an einen ganz anderen Winkel unserer Welt, nämlich nach Singapur. Da werden einige von Ihnen schon öfter gewesen sein, schon allein aufgrund der Verkehrsverbindungen. In Singapur, meine Damen und Herren, ist in den letzten Jahren ein neues Wahrzeichen entstanden, Marinescence Bay, an einem Ort, wo vorher nicht einmal Land war, da war vorher Wasser, sind 3 Hochhäuser errichtet worden. Das Ganze ist verbunden mit einer atemberaubenden Architektur, nämlich mit einem sogenannten Sky Garden, also einem Dach gewissermaßen, einem Brett, das wie ein Surfbrett aussieht aus Beton und was eine riesige öffentliche Fläche oben hergestellt hat. Und das ist wirklich atemberaubend, wenn man das sieht. Diejenigen, die sich so für Architektur und Kunst interessieren, wie ich das tue, werden das sicherlich mal sich anschauen wollen. Hierbei handelt es sich um eine Investition von 5 Milliarden Euro, realisiert in 5 Jahren. Und dann komme ich zurück nach Deutschland. Und dann denke ich an Bahnhöfe und Flughäfen und dann wird mir ganz anders, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt erkennen Sie, dass das nicht Geschichten aus einer fernen Welt sind, sondern dass das Geschichten sind, um die wir uns kümmern müssen, nämlich die Erfolgsgeschichten der anderen. Wir leben davon, dass wir Vorsprung vermarkten. Bodenschätze haben wir nicht. Wir haben nur einen einzigen Schatz zwischen unseren Ohren. Das ist in Wahrheit das, was uns Vorsprung schafft. Unsere Ingenieurskunst, Erfindungen, Kreativität, auch inspiriert durch die offenen Gesellschaften mit ihrer Vielfalt, mit ihrem Wettbewerb, mit ihrer Leistungsbereitschaft. Das ist der Vorsprung der Deutschen. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wir leben besser als die allermeisten auf der Welt. Aber wenn wir besser bleiben wollen, dann müssen wir auch schneller wieder werden. Und das heißt dann vor allen Dingen, dass wir in der Gesellschaft bereit sein müssen, uns nicht nur zusammenzutun gegen etwas, sondern dass wir endlich erkennen müssen als Gesellschaft, wir müssen uns auch zusammentun für etwas, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist eben nicht richtig zu glauben, dass der Aufstieg der einen immer den Abstieg der anderen bedeutet. Ich möchte mit 2 Gedanken schließen, bevor wir in die Diskussion kommen. Meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt 2 Schwerpunkte neben dem großen Thema Europa, auf das ich zum Schluss auch noch einmal zu sprechen komme. 2 Schwerpunkte, über die wir uns im Klaren sein müssen und die wir anpacken müssen. Das erste ist meines Erachtens, wenn wir sehen, was in der Welt vor sich geht, eines haben die Gesellschaften, und vieles Kritische wäre anzumerken, aber eines haben diese neuen Gesellschaften mit ihren neuen Mittelschichten gemeinsam. Die Mittelschicht in China geht langsam in Richtung der gesamten Einwohnerzahl der Europäischen Union. Dass die Mittelschicht in wenigen Jahren hervorgebildet worden ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel unsere deutschen Produkte dort so gut laufen. Weil man natürlich das toll findet, wenn man aufgestiegen ist in die Mittelschicht, sich diese schicken deutschen Autos oder auch andere Küchen zum Beispiel, sehr berühmt, kaufen zu können. Vieles kennen wir gar nicht, was im Ausland begehrt ist. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in China vor einiger Zeit eine Brauerei besucht, richtige Bierbrauerei besucht. Es ist ein Biergarten dort aufgebaut draußen. Und das ist absolut faszinierend, das mal zu beobachten, wie man sich in China uns Deutsche vorstellt. Also da sind wir in dem Biergarten, zwei überdimensionierte Pappfiguren sind dann abgebildet. Da geht dann der junge Herr mit seinem jungen Mädchen, der geht dann rein und sagt, Mensch, guck mal hier, den beeindrucke ich jetzt, ich habe es geschafft, ich kann dich hier zu diesem schönen Biergarten einladen. Das ist ganz begehrt, ein Riesen, richtig so mit Bänken und wie man sich das so vorstellt. Und wir Deutsche sind da, da kommen dann die ganzen netten jungen Leute, das sind 1000 Leute in so einem Biergarten, die gehen dann alle daran vorbei, also keiner von denen hat mich erkannt, da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Jedenfalls, man kommt dann da vorbei und dann stehen da diese beiden großen Pappfiguren, der eine natürlich mit Lederhosen, das andere mit einem Dirndl. Also da stehen dann die Pärchen stehen dann davor, lassen sich fotografieren und sagen, Mensch, guck mal, so sieht's in Deutschland aus, so laufen wir alle rum hier. Ja, ja, ich weiß nur noch, wie meine Eltern davon erzählt haben, als es erst mal in italienische Eisdiele gegangen sind. Und wie der Wohlstand wuchs, es war nämlich ganz vergleichbar mit diesen aufsteigenden Gesellschaften. Übrigens hat mir dort eine Vertreterin, ein Mitglied der Kommunistischen Partei, und das führt mich direkt zu diesem ersten Gedanken, ein Mitglied der Kommunistischen Partei, eine Dame, deren Namen ich immer noch im Kopf habe, das werde ich jetzt nicht erzählen, hat mir dort gesagt, Herr Minister, nein, da war ich noch Abgeordneter, da war ich noch nicht Minister, Herr Abgeordneter, als ich in dieser Brauerei war, Herr Abgeordneter, wollte ich nur sagen, also unser Ziel als Kommunistische Partei ist es, dass unsere Bürger reich werden. Ich habe den Übersetzer gefragt, können Sie es bitte nochmal kontrollieren? Und dann hat er das nochmal wiederholt. Unser Ziel ist es, dass unsere Bürger reich werden, hat sie wiederholt. Wo gemerkt, sie war die Kommunistin, ich war von der FDP. Und meine Damen und Herren, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und da sind wir mittendrin in der Frage, wo wir nicht über politische einzelne Weichenstellungen, ich rede heute nicht über Steuerpolitik, Herr Oberbürgermeister, müssen sich keine Sorgen machen. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rede heute wirklich mal über die Haltungen, wie man dort rangeht in diesen neuen Kraftzentren. Und ich könnte über Lateinamerika genauso viel erzählen oder über die jungen Leute, die ich in Maputo getroffen habe. Übrigens ein Land, das auch boomt und wächst. Ich könnte über diese jungen Gesellschaften erzählen, weil ich sie auf jeder dieser Reisen gesprochen habe. Manchmal sind sie in Goethe-Instituten, lernen unsere Sprache, fasziniert von Deutschland, sehen uns als vorbildlich. Sie haben alle eins gemeinsam. Sie reagieren auf Erfolg und Spitzenleistungen nicht mit Neid, sondern mit Anerkennung. Da heißt es nicht, wenn es einer geschafft hat, dann ist er erst einmal verdächtigt, sondern heißt es, der hat es geschafft, das will ich auch schaffen. Und ich glaube, das müssen wir uns ein Stück zurückerobern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da ist natürlich die Mittelschicht, der Mittelstand, das Tragende. Und bevor ich in die Innenpolitik abgleite, höre ich hier auf. Aber das Zweite, was ich Ihnen erzählen möchte, das Zweite, was notwendig ist, meiner Meinung nach, ist die Ressource, die wir haben, zu entwickeln, zu hegen und zu pflegen, als wäre es der eigene Augapfel, nämlich Bildung, Wissenschaft, Forschung und Ausbildung. Ich könnte viel ersprechen jetzt über die europäische Schuldenkrise und über unsere Haltungen und die Maßnahmen, die wir dazu ergreifen, über ESM, Sixpack, EFSF, TUPEC und was sonst noch alles in der Apothekersprache erfunden wurde. Nein, meine Damen und Herren, ich möchte wirklich auf den Kern der Dinge zurück, wo wir, glaube ich, als Gesellschaft mehr ins Nachdenken kommen müssen und mehr machen müssen. Und das ist Bildung, Wissenschaft und Ausbildung. Ich will gar nicht das hohe Lied unserer Politik singen, sondern ich möchte darüber sprechen, meine Damen und Herren, mit welcher Haltung wir da rangehen. Glauben wir wirklich, dass Debatten in Deutschland, wo Bildung und Bildungspolitik alles gleich machen will, alle Unterschiede einebnen will, dass das auf Dauer funktioniert? Wenn ich mich in der Welt umschaue, wo eher Leistungsbereitschaft stimuliert wird, manchmal in extendo und unvorstellbar für uns und auch gar nicht mehr gut. Sondern, meine Damen und Herren, die haben eins gemeinsam. Sie sagen, durch Bildung organisiert man Aufstieg, mit Bildung ist man nicht nur Meister des eigenen Schicksals, sondern man schafft auch das Land ein Stück nach vorne. Es ist auch der Aufstieg des Landes, der damit verbunden ist. Und bei uns haben wir Debatten. Abschaffen der Hausaufgaben. Abschaffen des Sitzenbleibens. Abschaffen der Notengebung. So nach dem Motto, man muss dem Kind das traumatische Frustrationserlebnis der schlechten Note ersparen. Problem ist nur, meine Damen und Herren, Problem ist nur, wenn man dem Kind das Frustrationserlebnis der schlechten Note ersparen will, nimmt man ihm ja auch das Erfolgserlebnis der guten Note, wenn es sich angestrengt hat und auf den Hosenboden gesetzt hat. Und das ist mehr als Bildungstechnik. Das ist in Wahrheit eine Frage der Weichenstellung. Wollen wir ein Land sein, das sich in Richtung Leistung, Leistungsbereitschaft positiv entwickelt? Ich glaube, wir müssen das erkennen. Und das geht eben nicht nur im Beruf oder später in der Rente, sondern das fängt natürlich entscheidend bei den jungen Menschen an, dass man erkennen muss, Leistung ist keine Körperverletzung. Sondern, meine Damen und Herren, das ist etwas Positives. Und meine Erkenntnis ist, als jemand, der tatsächlich erst auf der Realschule gewesen ist und erst nach der mittleren Reife dann weiter aufs Gymnasium durfte, ich erzähle dazu immer die Geschichte, dass mein Vater, der leider in diesem Jahr verstorben ist, der hat der war der Meinung, er hat mich auf die Realschule geschickt, weil er gedacht hat, in mir wächst ein großartiger Handwerker heran. Das hatte sich dann in der zweiten Stunde als Werkunterricht als struktureller Irrtum doch herausgestellt. Wir haben ganz maßgeschneiderte Bildungspolitik, und die brauchen wir, die muss sich auch weiterentwickeln. Es macht keinen Sinn, dass man alle Unterschiedlichkeiten einebnet, denn wenn man alles glatt und gleich macht, also nicht die Chancengleichheit am Start, sondern die Ergebnisgleichheit am Ziel organisieren will, dann verlieren wir das, was unser Land auch in Wahrheit in der Zukunft behaupten wird. Beim Wohlstand genauso wie bei der Haltung zum Leben. Diese beiden Dinge, nämlich Leistungsbereitschaft und die Erkenntnis, dass Bildung damit engstens zusammenhängt, das, meine Damen und Herren, halte ich für eine Angelegenheit, die nicht nur Politiker betrifft, egal wo sie arbeiten, in welcher Partei oder auf welcher Ebene. Ich glaube, das ist eine Debatte, die müssen wir als Gesellschaft beginnen. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn wir da nicht aufpassen, verlieren wir den einzigen Schatz, den wir haben, nämlich Wissen, Ausbildung, Kreativität. Und wenn wir da nicht fortschrittlicher werden und auch erkennen, dass wir keine Einheitskinder haben und deswegen auch keine Einheitsschulen brauchen, wenn wir nicht erkennen, dass man maßgeschneidert in der Bildungspolitik mehr machen muss, dann, meine Damen und Herren, werden wir mit Sicherheit mit den neuen Kraftzentren der Welt nicht bestehen können, sondern das ist die Schicksalsfrage der Deutschen. Bildung ist die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts auf der ganzen Welt. Und wenn wir uns auf den Lorbeeren anfangen auszuruhen, dann setzen wir sie platt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann war's das. Natürlich geht es nicht nur darum, dass wir uns als Europäer verstehen und dass wir einfach nur treu erklären, wir stehen zu Europa. Natürlich geht es auch darum, dass wir Europa weiterentwickeln wollen. Wir wollen nicht nur Europa, sondern wir wollen auch ein besseres Europa. Das ist ja auch Gegenstand der Diskussionen, was die Schuldenpolitik angeht, was Wachstum angeht, was die Solidaritätsfrage angeht. Aber ich rate uns, meine Damen und Herren, dass wir aus unserer derzeitigen Stärke kein Recht auf Überlegenheit in Europa ableiten. Und erst recht keine Arroganz. Uns geht es sehr gut. Uns geht es so gut, dass in Europa uns in Wahrheit alle beneiden. Man ist begeistert, wie das Modell der sozialen Marktwirtschaft bei uns funktioniert hat, wie wir doch das Staatsschiff durch die hohe, unruhige See der Schulden- und Finanzkrise gebracht haben. Das wird bewundert und ich glaube, dass wir darauf auch alle gemeinsam stolz sein dürfen und das gilt auch für Regierungen vorher, die wichtige Entscheidungen getroffen haben, für uns und natürlich vor allen Dingen für die Gesellschaften. Aber meine Damen und Herren, das Schlimmste, was wir machen könnten, wäre aus diesem großen Erfolg, den wir derzeit haben, Schluss zu folgern, es läuft doch. Wir können jetzt nachlassen in der Bemühung. Oder aber, weil es uns so gut geht, könnten wir uns erheben über andere. Ich rate uns dazu, weil wir im Schicksale verbunden sind und weil wir die Welt des Wandels nur gemeinsam meistern werden, ich rate uns dazu, dass wir respektvoll mit unseren Nachbarn umgehen. Ich halte nichts von hässlichen Tönen. Ich will gar nicht zitieren, weil das in einer solchen Situation missverstanden werden könnte, als ging es mir um die Kritik an einer Person. Es geht mir darum nicht. Es geht mir ganz einfach darum, dass wenn man sieht, wie verwundet die Seelen sind, in Gesellschaften, wo 50-60% der Jugendlichen nicht einsteigen dürfen, nichts finden, dass man da besonders respektvoll und besonders sensibel umgehen muss. Vor einiger Zeit waren wir the sick man of Europe. Und heute stehen wir sehr gut da. Aber wir werden das nur schaffen, wenn wir uns als Europäer verstehen. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchte ich kein deutsches Europa, sondern ich möchte mit Ihnen gemeinsam, hoffe ich, ein europäisches Deutschland. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus